Ja, es ist ein etwas sperriges Thema. Ausrichten am evangelistischen Jesus. Ja, ist ein bisschen komisch. Evangelistischer Jesus. Also, ja. Also, Evangelisation heißt, man lädt ein. Es gibt Evangelisationen von Kirchen. Aber wenn man Evangelisation genau richtig fasst, sodass es passt, dann heißt es, wir sorgen dafür, dass Menschen Jesus kennenlernen. Mit ihm steht und fällt alles. Und ich muss ehrlich sagen, es freut mich jedes Mal, wenn ich jemanden mitbekomme, der Jesus frei und offen bekennt. Ich finde es einfach genial. Und es war auch diese Situation genial. Letzte Woche bei diesem ersten Spiel mit dem Lukas Necher, der ein so klares Zeugnis bei dem Fußballspiel abgegeben hat. Die Zeitungen haben unterschiedlich berichtet. Die einen haben gesagt, oh, kann man nicht bringen. Fußball muss neutral bleiben. Aber doch eine Großzahl hat gesagt, super, klasse. Und vor allem, wie die dann als Christen zusammengestanden sind zum Schluss und die Ehre Jesus gegeben haben. Sie haben gesagt, auf dem Spielfeld sind wir Gegner, jeder versucht zu gewinnen. Aber danach sind wir wieder Geschwister. Und wir geben dem die Ehre. Und oft hat man es gar nicht gesehen, was dieser Mecha genau gemacht hat. Als Signal für seinen Sieg, er hat sich hingekniet, hat seine Krone, die er aufgesetzt bekommen hat, hat er Jesus zu Füßen gelegt. Das war dieses Zeichen. Ich fand es grandios. Und ganz ehrlich, es würde mich riesig freuen, wenn nachher ein paar Leute vielleicht auch berichten, was sie mit Jesus erlebt haben. Vielleicht auch, wie sie Jesus begegnet sind oder Jesus ihr Leben übergeben haben oder was es aus ihrem Leben gemacht hat. Ich finde es einfach unglaublich bereichernd, wenn Jesus auf diese Art und Weise groß gemacht wird. Ihr kennt ja diese Werbung. Nichts ist unmöglich. Das bringe ich jetzt nicht. Toyota oder sonst irgendwas. Werbung. Werbung ist manchmal so total nervig und völlig übertrieben. Und dann sagt Jesus so ein paar Sätze. Er sagt nicht, nichts ist unmöglich, obwohl, würde auch passen. Er sagt ganz, ganz viele Sachen über sich selbst, wo man sich überlegt, was ist das? Ist das jemand, der sich so im Vordergrund spielen möchte oder was steckt da dahinter? Und das möchte ich heute mit euch beleuchten. Und ganz ehrlich, das ist dann nicht so eine Werbung, die nervt wie Toyota. Da gebe ich jetzt schon mal einen Spoiler. Ich bin diesem Jesus begegnet und begegne ihm immer wieder. Und deswegen bin ich begeistert von diesem Jesus und kann nur das unterschreiben, was er von sich sagt. Und das ist übrigens genau der Punkt. Ich möchte jetzt hier Jesus zu Wort kommen lassen. Nicht, was ein Augustinus oder ein Karl Barth oder sonst irgendjemand über Jesus gesagt hat, sondern was er selber über sich sagt, was andere in der Bibel über ihn sagen. Einfach mal auf das Fundament zurückgehen. Und da habe ich jetzt drei Punkte, die wir durchmachen. Jesu Anspruch, den er an sich selber setzt, den er so weitergibt. Wie im zweiten dieser Anspruch bestätigt wird. Das hat was mit Vollmacht zu tun, das hatten wir letzte Woche schon etwas. Und was das Ziel oder sein Ziel dieser Evangelisation, sein Ziel war, dass Menschen ihn kennenlernen, wie das abgelaufen ist. Also, und wenn man dann drauf kommt, Jesu Anspruch, dann fällt einem zuerst ein, seine Ich-Bin-Worte. Was sagt Jesus über sich selbst? Ich bin. Und wenn man diese Punkte mal so durchgeht, dann denkt man so mal als Mediziner, Physiologe, sonst was, dann fällt einem die Maslow'sche Bedürfnispyramide ein. Was brauchen wir Menschen, um leben zu können? Was ist wichtig? Und dann ist da alles dabei. Da ist das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Das ist schon mal ein Punkt. Dann ist dieses Grundbedürfnis erledigt. In Jesus haben wir das, Grundlegende schon bekommen. Der nächste Punkt. Ich bin das Licht der Welt. Und das bedeutet, ich kann mich orientieren in einer Welt, wo es schwerfällt. Ich habe gelegentlich mal so Zeiten, weiß nicht warum, zum Glück schon lange nicht mehr, da schlafwandle ich. Und dann wacht man auf, steht irgendwo und weiß nicht wo. So, es ist kein Licht. Und dann muss ich rausfinden, wo bin ich eigentlich gerade überhaupt? Und ich sage euch, das ist nicht einfach. Wenn ich verloren bin und ich weiß nicht, wo ich bin, wenn ich kein Licht und keine Orientierung habe, tue ich mir unglaublich schwer herauszufinden, wo ich eigentlich gerade bin. In diesem Moment würde ein Streichholz reichen, eine Taschenlampe, irgendwas, nur ein ganz, ganz kleines Licht würde reichen und ich wüsste sofort, wo ich bin und ich könnte mich sofort orientieren. Und es fehlt uns Menschen so oft, dass wir einfach wo sind und wir sind verloren und wir bräuchten dringend dieses Licht, das uns zeigt, wo es lang geht. Und Jesus sagt, ich bin dieses Licht. Wer mir nachfolgt, wird nicht im Dunkeln umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Und dann sagt er noch, ich bin die Tür. Leute, ich bin so froh, wenn ich heimkomme, vor allem jetzt um die Zeit, wenn morgens dann die ganzen Türen und Fenster offen waren, dann macht man es zu, draußen hat es 35 Grad, ich komme rein und es hat nur 23, 24. Ich bin zu Hause, ich kann mich fallen lassen. Und da ist Jesus diese Tür in ein Zuhause, in das ich kommen kann, in dem ich mich fallen lassen kann. Und da sagt er dann, ich bin die Tür, wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben im Überfluss. Wenn ich zu Jesus komme, wenn ich diese Tür nehme, dann bin ich zu Hause, das zum einen, aber ich habe auch meine Herde. Ich habe meine Gemeinde, ich habe meine Geschwister. Ich kann mich fallen lassen, ich bin in einer sicheren Umgebung. Und das ist dann das Nächste, ich bin der gute Hirte. Da denkt man sofort an den Psalm 23, und an diesen David, der als junger Mann seine Herde beschützt hat, auch vor Löwen. Und das ist ein gutes Zeichen, dann einfach zu wissen, wenn ich diesen Jesus habe, dann bin ich sicher. Der gute Hirte wird auf mich aufpassen und er wird alles geben, aber wirklich alles, damit ich in Sicherheit bin. Dann kommt ein anderer Punkt. Und da wird es jetzt plötzlich kommt die Ewigkeit rein. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist eine Ewigkeitshoffnung, die wir da haben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Und das ist so cool. Ich habe ja viel Kontakt mit Menschen und dann kriegt man auch diese Panik mit, wenn es auf Sterben zugeht. Oder sowas, wenn die Leute nicht wissen, was passiert dann, wenn man sich in irgendwas hineinflüchtet, in der Hoffnung, das gibt ihm irgendwas. Ich hatte jetzt die letzten zwei Tage Begegnung mit einem Mann, dem geht es wirklich schlecht, ich würde sagen, Krebs im Endstadium. Und er die ganze Zeit betont, ja, und jetzt geht es mir schon wieder viel besser und jetzt geht es aufwärts. Ich stärke mich jetzt und ich sehe den Mann an und denke, nee, eigentlich nicht. Aus medizinischer Sicht muss ich sagen, wenn ich dir nächstes Jahr noch begegne, wird es mich freuen. Aber ich bin mir nicht sicher. Und die Menschen, die haben dann Panik. Aber Jesus kann einem diese Angst nehmen. Und dann ein Vers, der mich natürlich als Pilger natürlich begeistert. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Pilger machen oft einen Fehler. Sie konzentrieren sich nur auf den Weg. Nur auf den Weg. Und ich sage euch, das war richtig wohltuend. Man kommt in Santiago an und in der Messe steht wirklich vorne einer hin. Da ist vieles, wo ich sagen muss, ja. Und dann steht einer vorne hin und sagt, hey Leute, Jesus ist der Weg. Ihr habt jetzt viele hundert Kilometer gemacht auf einem Weg. Ihr habt euch auf diese Zeichen, Symbole und sonst was konzentriert. Aber es gibt nur einen einzigen Weg zu Gott. Den könnt ihr nicht zu Fuß machen, sonst was. der geht nur über Jesus. Und nur Jesus ist dieser Weg. Und da muss man sagen, dass Jesus alternativlos. Und ihr merkt, jetzt sind wir langsam an den Punkt, den auch Andrea vorhin schon erwähnt hat, da scheiden sich die Geister. Da muss ich mich plötzlich entscheiden, nehme ich diesen Weg oder nehme ich diesen Weg nicht? Und ein anderer schöner Vers ist, ich bin der Weinstock. Wir sehen jetzt wieder, wie alles grünt und blüht. Und dann stellen wir fest, so ein Weinstock, nur wer in einem guten Weinstock ist, kann auch eine gute Frucht bringen. Also in Jesus, wenn wir ihn als Weinstock haben, dann sind wir nicht nur abgesichert, wir haben nicht nur alles, wir sind nicht nur sicher. Nein, wir können auch sinnvoll leben. Wir können Frucht bringen, die wirklich weiter hinausreicht. Aber Jesus hat noch andere Dinge gesagt, die einen so manchmal beschäftigen. Und zwar Gericht, wo Jesus sagt, wer an mich glaubt, der kommt nicht ins Gericht. Und da gibt es ein paar Stellen übrigens dazu. Und es ist einfach genial. Wir können Heilsgewissheit haben. Wir können sicher sein, egal was kommt, wenn ich sterbe, bin ich gerettet. Und wenn ich bei Jesus bin, dann wird kein Gericht mehr mich verurteilen. Es gibt noch andere Gerichte, wie Preisgericht oder sonst was, aber ich bin gerettet. Vielleicht nur mit so einem Brandgeruch, manche wissen, welchen Bibelvers ich gerade meine, aber ich bin gerettet. Und es geht nur über Jesus. Und dann, in der heutigen Zeit auch wichtig, in Jesus habe ich Freude. Das kommt an mehreren Stellen. Und zwar, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Klar habe ich gestern gejubelt, als so ein Tor gefallen ist. Und beim zweiten Tor auch. Ja, aber es geht noch viel, viel weiter. Und diese Freude, das ist eine ewige Freude. Wenn es ja manchmal auch schlecht geht, kann ich dann doch mich freuen, weil ich weiß, hey, egal was passiert, Jesus ist da. Mein Name ist im Buch des Lebens geschrieben und das kann niemand auslöschen. Das ist eine besondere Freude. Und er gibt uns Frieden. Das sagt Jesus auch mehrfach. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie die Welt nicht geben kann. Eine tiefe Gelassenheit, eine tiefe Zufriedenheit. Wir stecken trotzdem in dieser Welt, ja. Wir haben Probleme. Es gibt manches, was uns belastet, beschäftigt und niederzieht oder uns unruhig macht. Und wenn wir dann klug sind, schauen wir immer wieder auf zu Jesus und halten fest, welchen Frieden er uns gegeben hat und berufen uns darauf und sagen es unserem Herrn, hey, du hast mir den Frieden versprochen, gib mir diesen Frieden. Und wir können Großes tun. Da gibt es diesen Vers mit dem Senfkorn. Oder dass auch Jesus sagt, wer an mich glaubt und meinen Geist hat, der kann noch viel größere Dinge tun, die ich getan habe. Er befähigt uns zu vielem. So, ihr seht, das war jetzt ein ziemlich steiler Aufschlag, den Jesus da gemacht hat. Das ist schon ein umfassendes Versprechen. Also, wir sagen, großes Plakat. Ganz groß, was Jesus da über sich sagt. Entscheidend ist aber, dass da was dahinter steckt. Also Toyota wird, nichts ist möglich, garantiert nicht halten können. Das ist eine leere Floskel. Aber wie steht es da mit Jesus? Also, was wir natürlich Menschen brauchen, und wenn wir naturwissenschaftlich rangehen und so weiter, wir brauchen Beweise. Wir wollen wissen, ist es Wahrheit oder ist es Lüge? Wer bestätigt diese Aussagen? Moment. Also zum einen ist es Gott, der Vater. Und zwar, ich weiß nicht, habt ihr es vor Augen? Als Jesus so langsam auf seinen Dienst vorbereitet wurde, kam er zu Johannes dem Täufer, um sich taufen zu lassen. Johannes der Täufer hat ihn vorher schon angekündigt, vollmundig. Ich bin nur der, der zuvorkommt. Ich weise nur auf ihn hin und ich bin nicht einmal wert, ihm die Schuhbändel zu knüpfen. Und zu dem kommt er hin und lässt sich taufen. Und als er dann betet, kommt eine Stimme aus dem Himmel und sagt, das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Und der Heilige Geist kommt in einer Taube auf ihn nieder. Und später heißt es dann, als er seinen Dienst anfängt, erfüllt mit dem Heiligen Geist, verließ Jesus die Jordan-Gegend. Und dann war er in der Wüste. Dann begann er zu wirken und erfüllt mit der Kraft des Geistes, kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hochgeachtet. Gott der Vater, Gott der Heilige Geist, beide bestätigen für jeden sichtbar und erfahrbar, bestätigen Jesus. Ja, das ist mein Sohn. Ja, auf den sollt ihr hören. Okay, aber wer nicht da dabei war und Jesus erlebt hat bei seinem Wirken, hat ihn noch anders erlebt. Er hat erlebt, er hat Vollmacht. Er konnte Wunder tun. Und da komme ich jetzt nochmal zurück. Es gab viele Wunder, die Jesus getan hat. Und es gab viele, die an ihm gezweifelt haben. Und dieser Johannes der Täufer, der ihm begegnet ist, der so begeistert war am Anfang, saß im Gefängnis und kam ins Grübeln. Wahrscheinlich hatte Jesus irgendwie anders erhofft zu erleben. Er kam ins Grübeln, er kam ins Fragen und hat seine Jünger zu Jesus geschickt. Und die Jünger kamen zu Jesus und erleben, wie er Wunder tut. Und sie berichten von Johannes. Und was sagt dann Jesus diesen Jüngern des Johannes? Geht zu Johannes und sagt ihm. Die beiden kamen zu Jesus und sagten, Johannes der Täufer hat uns zu dir geschickt und lässt dich fragen, bist du der da kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Dabei wurden sie Zeugen, wie Jesus viele Kranke und Leidende von den bösen Geistern geplagte heilte und viele Blinden das Augenlicht schenken. Er gab den Boten zur Antwort. Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Das waren zwei Fliegen mit einer Klappe. Die Jünger des Johannes haben erlebt, Jesus tut Wunder. Er hat Vollmacht. Und das andere, was sie sagen können, Jesus erfüllt die Prophetie aus dem Alten Testament. Jesus ist der, der in Jesaja 35 angekündigt wurde. Und dann weiß Johannes sofort, was Sache ist. Er merkt sofort, Jesus erfüllt die Prophetie. Jesus hat die Vollmacht, Kranke zu heilen und sogar Tote aufzuerwecken. Ein weiteres Zeugnis sind die Zeitzeugen. Es gab unterschiedliche, die das dann bekannt haben. Zum Beispiel, Jesus hat dann die Jünger gefragt, wer glaubt ihr, dass ich bin? Und dann hat Petrus gesagt, du bist der Christus. Oder der Hauptmann am Kreuz hat gesagt, wahrlich, dieser war Gottes Sohn. Und, spannenderweise, der Feind bekennt es auch, Satan. Wenn er Geister ausgetrieben hat und die ihnen begegnet sind, dann haben die gesagt, hey, lass uns in Ruhe, wir wissen, du bist der Heilige, du bist der Sohn Gottes. Du hast die Macht, uns zu verbannen. Bitte lass uns in Ruhe. Auch der Feind musste ihm die Ehre geben. Aber das ultimative Zeugnis war die Auferstehung. Und diese Auferstehung, diese leibliche Auferstehung, ist elementar für unseren Glauben, ist eine Basis. So, wer hat Jesus auferweckt? Tja, ist gar nicht so trivial, wie man denkt. Also vieles, was ich sage, kennt ihr schon oder wisst ihr schon, aber manches hat man nicht unbedingt auf dem Schirm. Die Auferstehung war ein Gemeinschaftswerk. Wenn man in die Bibel reinschaut, wird man verschiedene Stellen finden. Da steht drin, Gott der Vater hat Jesus auferweckt. Paulus schreibt es in Galater 1 zum Beispiel. Und von Gott dem Vater, der Jesus vom Tod auferweckt hat. Oder der Petrus wird genannt in Apostelgeschichte 5. Der Gott unserer Vorfahren hat Jesus vom Tod auferweckt. An anderen Stellen aber heißt, der Heilige Geist hat ihn auferweckt. In 1. Petrus 3,18 steht, oder auch in Römer 8, Vers 11, der Geist, der in euch lebt, ist ja der Geist dessen, der Jesus vom Tod auferweckt hat. Und zum Dritten, das klingt jetzt dann für manche vielleicht auch ein bisschen seltsam, Jesus hat sich selber auferweckt. Da steht im Johannesevangelium, wenn man das mal genau liest, der Vater liebt mich, weil ich bereit bin, mein Leben zu opfern, um es aufs Neue zu erhalten. Niemand kann mir das Leben nehmen. Ich gebe es aus freiem Entschluss. Es steht in meiner Macht, es zu geben und auch in meiner Macht, es wieder an mich zu nehmen. Damit erfülle ich den Auftrag meines Vaters. Wegen dieser Rede waren die Leute wieder geteilter Meinung über Jesus. Das war nochmal ein richtiger Hammer, den er da gebracht hat, weil damit hat er ganz klar den Menschen damals signalisiert, ich bin der Sohn Gottes, ich bin göttlich. Und damit hatten sie wirklich ein Riesenproblem. Und jetzt denk mal, als Jesus gestorben ist und dieser Zusammenbruch war, warum hast du mich verlassen? Das war das Zeichen, dass es durch die Übernahme der Sünde, durch die Sündenvergebung, Jesus in diesem Moment von seinem Vater getrennt war. Und das war ein harter Schlag, das war das Härteste, was Jesus aushalten musste. Aber er wusste auch, ich werde auferstehen. Und er war daran beteiligt. Also es war ein Dreifachwerk, da war die Dreieinigkeit, war an der Auferstehung beteiligt. Und deswegen ist es nicht trivial und nicht unwichtig, ob Jesus jetzt wirklich leiblich auferstanden ist oder nicht. Das ist elementar für unseren Glauben. So, an wen richtet sich Jesus in seinem Dienst? So hart es klingt, am Anfang kam Jesus zuallererst nur zu den Juden. Da gibt es eine ganz besondere Stelle, wo eine kananäische Frau merkt, nur Jesus kann mir helfen. Aber sie ist keine Jüdin, aber sie hat ein Problem. Und sie kommt zu Jesus und sagt, Jesus, meine Tochter ist von einem Geist besessen, hilf mir. Jesus ignoriert sie und dann wird sie aufdringlich. Und dann sagt Jesus zu ihr, ich bin zu den Verlorenen des Hauses Israel gesandt. Du gehst mich nichts an. Warum soll ich das Brot, das den Kindern gegeben ist, den Hunden werfen? Und dann bleibt die Frau hartnäckig und das ist richtig stark. Die sagt, ja, aber trotzdem leben die Hunde von den Brocken, die vom Tisch ihres Herrn fallen. Und es war dann der Moment, so eine kleine Ausnahme, wo Jesus dann sagen musste, wow, dieser Glaube ist es wert, auch wenn ich jetzt zuerst zu den Juden gesandt bin, dieser Glaube ist es wert, erhört zu werden. Es gab noch andere Situationen, wo es Ausnahmen gab, wo ein Hauptmann, ein Römer zu ihm kam und ihn um Hilfe gebeten hat, wo Jesus gesagt hat, sensationell, diesen Glauben habe ich kaum irgendwo anders erlebt in Israel. Und er hilft ihm. Aber primär ist er in diesem Moment zu den Juden gesandt. Und zwar, er gibt sogar seinen Jüngern den Auftrag. Er hat seine Jünger ausgesandt und dann heißt es da, diese 12 sandt Jesus aus mit dem Auftrag, meidet die Orte, wo Nichtjuden wohnen und geht auch nicht in die Städte Samariens, sondern geht zum Volk Israel, dieser Herde von verlorenen Schafen. Ja, das klingt jetzt irgendwo ziemlich hart, muss man sagen. Aber es gab den Wechsel. Und zwar bis zum Tod von Jesus war Jesus primär für die Juden da. Aber nach seiner Auferstehung, nachdem er den Tod besiegt hat, nachdem die Sünde besiegt war, galt dieses Heil für alle. Und zwar, das kommt in den Missionsauftrag. Da sagt Jesus, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht, also nach seiner Auferstehung, als er den Jüngern begegnet, sagt er den Jüngern, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Und so wird aus diesem evangelistischen Jesus ein Gesamtbild. Aber wer so im Alten Testament mal nachgelesen hat, hätte wissen müssen, dass es auch so in die Richtung kommen wird. Weil dem Abraham wurde verheißen, dass ein Nachkomme Hoffnung für die ganze Welt sein wird. Und wir können uns glücklich schätzen, dass wir hineingenommen sind in dieses auserwählte Volk Gottes. Wir sind hineingenommen in diese Herrlichkeit, in diese Rettung, in dieses Heil. Und so haben das dann auch andere erlebt. Ein Paulus hat erlebt, wie Nichtjuden den Heiligen Geist bekommen haben. Petrus hat es erlebt und musste umdenken. Der war sich sicher, Moment, es kann nur für die Juden sein. Und er hat erlebt, wie Nichtjuden zu Jesus gefunden haben und Gott diese Entscheidung bestätigt hat. Und Jesus war noch woanders hingeschickt, also zu den Nichtjuden. Und er war noch an einer anderen Stelle, was man vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm hat. Jesus war auch im Totenreich. Und jetzt überlegt man sich, was hat er da gemacht und so weiter. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Aber was Jesus auf jeden Fall im Totenreich gemacht hat, er hat seinen Sieg proklamiert. Er hat im Totenreich verkündigt, das ist nicht die Hölle, das ist eine Zwischenstation der Hades. Er hat dort proklamiert, ich habe den Tod überwunden. Der Tod hat nicht die letzte Macht. Und so hat Jesus in allen Bereichen sich bezeugt. Er wurde in allen Bereichen bezeugt und bestätigt. Und dieser Jesus ist erfahrbar. Und ich hoffe, dass nachher da was dazu berichten, weil dieser Jesus hat nicht nur damals gelebt, dieser Jesus lebt jetzt. Und an diesem Jesus entscheidet sich für oder gegen ihn. Man kann sensationelle Dinge mit diesem Jesus erleben, wenn man sich auf ihn einlässt. Und Jesus selber, das war dieses hohepriesterliche Gebet, da hat Andrea vorhin den zweiten Teil gelesen. Ich lese jetzt den ersten Teil des hohepriesterlichen Gebets. Und das ist ja auch der Schluss und eine tolle Zusammenfassung. Nach diesen Worten sah Jesus zum Himmel auf und betete: Vater, die Zeit ist da. Lass jetzt die Herrlichkeit deines Sohnes sichtbar werden, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja die Macht über die Menschen gegeben, damit er allen das ewige Leben schenkt. Entschuldigung, ich habe gedacht, ihr könnt gleich mitlesen. Schenkt, die du ihm anvertraut hast. Und darin besteht das ewige Leben, dich, den einen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit sichtbar gemacht und alles getan, was du mir aufgetragen hast. Und nun, Vater, wenn ich wieder bei dir bin, dann schenke mir die Herrlichkeit, die ich bereits vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Jesus war schon zu Ewigkeiten, er war, bevor wir waren, er kam und er ist jetzt bei uns. Amen. Wir haben jetzt eine kurze Zeit der Stille und dann werde ich mit euch beten. Herr, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist. Du bist gekommen, um uns das Heil zu bringen und du bist der Einzige, der das kann. Du bist der Weg und an dir entscheidet sich's. Hab Dank, Herr, dass du uns diese Hoffnung gibst, die Hoffnung, die Ewigkeitscharakter hat, die Hoffnung, die uns hinüberträgt, die uns begleitet, diesseits in unserem Leben, in unseren ganzen Problemen, in unserem Alltag, aber die uns auch hinüberbringen wird in deine Ewigkeit. Hab Dank, Herr, dass du so viel für uns auf dich genommen hast. Du warst beim Vater, du hattest die Herrlichkeit, du hattest es schön und doch bist du zu uns gekommen, um uns das Heil zu bringen. Und was uns noch bewegt, und fassen wir zusammen in dem Gebet, das du uns gegeben hast, und ich bitte euch dazu aufzustehen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.